Ich darf hier begrüßen im Studio Ashraf Attia, Islamwissenschaftler aus Ägypten stammend und hier in Freiburg unterrichtend. Erstmal herzlich gegrüßt.
Danke Ihnen.
Es geht heute um Ägypten, das heißt um Todesurteile, die in Ägypten gefallen sind, unter anderem gegen den ehemaligen Präsidenten Morsi. Und natürlich um Ägypten ganz generell. Ägypten, das teilweise eben auch ein bisschen wegen anderer Brennpunkte heute aus dem Blickfeld gefallen ist. Aber trotzdem in Ägypten brennt es oder schwelt es zumindest. Was ist los? Wie ist denn die Situation augenblicklich in Ägypten?
Die Situation in Ägypten ist in der Tat nicht von der gesamten Situation der arabischen Welt zu trennen. Das heißt, als man vom arabischen Frühling gesprochen hat, da war natürlich Ägypten einfach im Mittelpunkt dieses Frühlings, von dem man gesprochen hat. Interessant ist, dass wir ab gestern schon den General Sisi hier in Deutschland als Staatsbesucher haben oder Staatsgast haben. Und die Sache mit den Todesurteilen ist eigentlich nicht von dem gesamten Ablauf der politischen Situation in Ägypten zu trennen. Das heißt, gleich nach der Revolution, da haben wir gesehen, dass sozusagen das Regime versuchte, den Kopf des Regimes, und zwar Herr Mubarak, zu opfern, damit man das gesamte Regime erhalten kann. Das heißt, was wir gerade erleben, ist nicht das andere als das Regime, was wir schon seit 1952 gerade in Macht haben, und zwar das Militärregime. Das heißt, alle Präsidenten Ägyptens seit diesem Zeitpunkt waren ehemalige Generäle, Nasser oder zuerst Mohammed Najib, dann Nasser, Sadat und Mubarak, die waren alle Generäle. Das Neue bei Mohammed Morsi war ganz klar, dass er der erste frei gewählten zivilen Präsidenten Ägyptens. Und die Generäle könnten es natürlich nicht aushalten. Somit kam es zu diesem Militärputsch am 3. Juli 2013. Hier kann man natürlich auch die politische Geschicklichkeit von Herrn Morsi einfach unterschiedlich beurteilen oder aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Aber es geht hier eher nicht um die Evaluation seiner politischen Leistung, sondern geht es ganz klar und deutlich hier einfach letzten Endes um die Menschenrechtssituation in Ägypten, die sich in den letzten 2 Jahren unter Sisi-Regime oder Militärputsch-Regime sich dramatisch eskalierte.
Wie sieht es denn dann ganz konkret aus? Im Grunde genommen hatten wir vorher ein Militärregime, dann zwischendrin die Moslembrüder, die an die Macht gekommen sind. Wie sind denn die überhaupt an die Macht gekommen? Und dann dieser plötzliche Ruck, das heißt alles wieder zurück auf Anfang.
Es ist natürlich gleich nach der Revolution, da kam es nach 18 Tagen zum Sturz von Mubarak, oder wie ich vor kurzem gesagt habe, das Militär in Ägypten unterstützte in der Tat die Absetzung von Mubarak. Später sehen wir, dass es einfach zu mehreren Wahlen gekommen sind. Zum ersten mit dem Verfassungsreform-Referendum von 19. März 2011. Und dann kam es dazu natürlich zwei Parlamentskammer wurden gewählt, dann einen neuen Präsidenten wurde gewählt und eine neue Verfassung wurde auch darüber abgestimmt. Nun ist einfach die Sache, dass diese ganze Entwicklung die Generäle nicht gut gefallen hat. Und natürlich sehen wir, dass der tiefe Staat sozusagen in Ägypten nicht sozusagen aufgegeben hat, sondern das alte Regime hat natürlich seine Hausaufgabe sehr gut gemacht. Es sind 5-mal gewählt oder es wurden 5-mal gewählt. Bei diesen 5-mal kamen in den meisten Fällen die islamisch orientierten Parteien an die Macht. Selbstverständlich hatten sie auch keine Erfahrung, wenn wir von politischen Erfahrung sprechen. Da in Ägypten können wir sagen, seit 1952 ist eigentlich Politik auszuüben, ist eher eine Art nur Theater spielen als richtige Politik ausüben. Und somit fehlte denen in der Tat die politische Erfahrung und somit war die Leistung nicht unbedingt besonders groß. Allerdings sehen wir, dass es erstmal das frei gewählte Parlament, das erste nach der Revolution, wurde nach 3 Monaten einfach aufgelöst. Dann später sehen wir, dass der neu oder genauer gesagt frei gewählten, demokratisch gewählten Präsidenten Morsi nach einem Jahr einfach entmachtet wurde. Und das ist ganz klar und deutlich, diese Entwicklung, da gab es selbstverständlich in der Bevölkerung eine Art Enttäuschung, da man nach einer Revolution viel mehr erwartet, auf politischen, auf wirtschaftlichen Ebene hat man vieles erwartet, was natürlich von heute auf morgen geschehen kann. Und natürlich kamen dazu auch vielleicht Dutzende Fehler, die dazu beigetragen haben. Bleibt allerdings der wesentliche Faktor dieser Entwicklung ist natürlich ägyptisches Justiz, Militär, Polizei und nicht zuletzt auch die Geschäftsleute von Mubarak, die alle versuchten, das alte Regime, das neu alte Regime sozusagen in die Macht zu bringen.
Versteht man darunter den sogenannten tiefen Staat, einen Begriff, den ich eher aus dem Türkischen heraus kenne?
Kann man natürlich sagen, es ist einfach, nach einer Revolution gehört es historisch immer gesehen dazu, eine Art Kontrarevolution. Das heißt, in diesem Fall kann man nicht erwarten, dass einfach junge Leute auf der Straße gehen, einen Präsidenten stürzen und somit verschwindet auch diesen existierenden, in der Tat existierenden Staat. Das heißt, im Justiz, da haben wir im Justiz oder Polizei oder Militär oder Geschäftsleute, da haben wir hier eine Korruption, die sich in mehr als 60 Jahren etabliert hat. Und das kann natürlich nicht von heute auf morgen verschwinden. Das ist das eine. Das andere ist, für sie ist es hier eine Art existenzielle Frage. Es geht um deren Existenz, um deren Privilegien. Der vor ein paar Tagen ernannten Justizminister in Ägypten zum Beispiel, der Herr Ahmed Zind, bezeichnete zum Beispiel einfach vor ein paar Monaten einfach die Richter als die Herren des Landes und die anderen sind die Sklaven zum Beispiel. Und somit, das sehen wir, das ist hier einfach um deren Privilegien. Es geht hier nicht nur um politisches, es geht um wirtschaftliche Interesse des ägyptischen Militärs zum Beispiel. Dann haben wir natürlich auch auf sozialer Ebene hier etwas zu berücksichtigen, und zwar für diese Herrschaften, sie betrachten sich als Herren des Landes, und wenn eine Revolution kommt und erwartet man hier soziale Gerechtigkeit oder Gleichheit, dann heißt es in diesem Fall, dass dieser Richter, sein Sohn, der mit Note 4 trotzdem Richter wird, nicht mehr der Fall sein kann, und das kann selbstverständlich keinem gefallen. Das heißt, hier geht es nicht nur um wirtschaftlichen Interessen, es geht hier um sozialen Veränderungen, die eine Revolution selbstverständlich verlangt oder versucht sozusagen durchzuführen, und das könnte diese gesamte Staat von Mubarak, von seinem Regime, von Militärmacht seit 1952 nicht gefallen lassen.
Ägypten ist ein wichtiges Land am Suezkanal. Ägypten war immer Traum, beziehungsweise die Europäer sind ja nach Ägypten rein. Ägypten ist neben Israel und so weiter und so weiter. Und Ägypten hat natürlich gewisse Umwälzungen nach vorne gemacht, jetzt wieder zurück. Mursi ist jetzt zum Tode verurteilt worden. Eine lange Frage, eine kurze Antwort oder vielleicht auch eine lange Antwort. Wie verhält sich jetzt Europa dazu?
Muss ich ehrlich sagen, wenn wir das Beispiel Deutschland nehmen würden, da können wir hier zwischen zwei Haltungen unterscheiden. Erstmal sehen wir die Haltung der deutschen Regierung durch den Außenminister. Vor ein paar Wochen in Ägypten traf sich mit dem Herrn Sisi. Heute werde der Herr Sisi interessanterweise von Frau Merkel und weiß ich nicht, ob es auch morgen wird, auf jeden Fall, der wird sich mit Frau Merkel und nicht zuletzt mit dem ehemaligen Menschenrechtler, der Herr Präsident Gauck, treffen. Und da frage ich mich selbstverständlich, was der Herr Gauck dem General Sisi zu sagen hat. Denn wir haben hier einfach in Ägypten nicht nur Todesurteile gegen Morsi, wir haben in Ägypten schon seit Machtübernahme durch den General Sisi am 30. Juni oder genauer gesagt 3. Juli 2013 mehr als 42.000 politische Inhaftierten. Wir haben seitdem mehr als 6.000 politisch motivierte Ermordeten. Wir haben seitdem einfach mehr als 1.800 Todesurteile. Einige sind mittlerweile schon gestrickt worden. Und somit handelt es sich hier nicht nur um die Person Mursi, abgesehen davon, wie es dem einen oder anderen ihm gefällt. Und das Wichtigste hier ist einfach, dass die gesamte Menschenrechtssituation in Ägypten, aber natürlich auch auf politischer Ebene, kann man natürlich sagen, dass es dramatisch sich eskaliert. Und da fragt man sich nach den Konsequenzen. Ich kann das nachvollziehen, dass es hier natürlich in Deutschland wie in Europa einfach die internationale Stabilität, internationale Sicherheit sehr wichtig ist. Nun ist die Frage, kann man diese Stabilität durch Unterstützung von Diktatur fördern, erhalten. Kann man das überhaupt als Stabilität oder ist es eher ein Trugbild? Ist es nur eine scheinbare Stabilität, die auf kurze Dauer ist? Ist es überhaupt für Staat Israel oder für die internationale Gemeinschaft durch diese Diktatur eine Art Sicherheit, internationale Sicherheit oder Bekämpfung der Terror, wie der Herr Sisi es immer behauptet, das ist sozusagen sein Motto. Gleich nach dem Militärputsch gab es so ein Motto auf dem ägyptischen Fernsehen, es hieß ja immer Egypt fighting terrorism, ja. Und unter diesem Motto von George W. Bush, kann man das verkaufen, kann man diese Menschenrechteverletzung, wenn man überhaupt das als Verletzung bezeichnen kann, weil es ist einfach viel mehr als das, kann man dadurch eine internationale Sicherheit oder Stabilität erreichen? Oder könnte eher hier die gesamte internationale Sicherheit gefährdet werden? Nun, wenn Herr Sisi heute empfangen wird, welche Botschaft zum Beispiel wird damit geschickt für die jungen Leute, die auf der Straße gegangen sind, die deren Leben sozusagen für diese Freiheit und Demokratie geopfert haben? Welche Signale werden hier geschickt? Könnte es nicht eher eine Gefahr sein, dass diese Gesellschaften sich radikalisieren? Könnte es jetzt zum Beispiel nicht gefährlich sein, dass der junge Mann, der hochgebildet ist, aber auf der Straße sitzt, weil nur durch Vitamin B man eine gute Arbeitsstelle bekommt? Könnte es nicht für ihn einfach ein Grund sein, sich zu radikalisieren und somit sind sie leichte Beute oder Futter für Extremisten? Ist es hier eher internationale Sicherheit sozusagen unterstützt oder gefährdet durch die Unterstützung von Diktatur in der arabischen Welt?
Die arabische Welt ist ja geprägt auch von Religion, zumindest hat man hier in den Medien diesen Eindruck. Und viele dieser Oppositionellen, die jetzt an die Macht gekommen sind und dann wieder von der Macht vertrieben worden sind, sind ja auch religiös geprägte Gruppen. Wie verhält es sich jetzt in der Bevölkerung dazu? Wurden hier gegenseitig praktisch nur sich gestützt nach dem Muster, wir müssen irgendwo hin, wir müssen uns irgendeiner Gruppe anschließen, weil wir selber haben keine politische Erfahrung? Oder ist es tatsächlich sozusagen eine religiös motivierte Bewegung?
Hier muss man sagen, dass die Religion in der arabischen Welt selbstverständlich im ganzen Orient, im gesamten Orient eine andere Bedeutung, Verständnis und Wahrnehmung als Westen heutzutage zu tun einfach hat. Das heißt, wir können die Situation, die Wahrnehmung, Betrachtung der Religion in den zwei Kontexten nicht vergleichen. Wie gesagt, selbstverständlich hat es eine andere Bedeutung. Allerdings ist es nicht der zentrale Faktor der damaligen Bewegung im arabischen Frühling. Es war da, es gehört dazu, es gehört zu der Identität dieser Menschen. Und ich sage dieser Menschen nicht nur Muslime, das heißt auch die Christen in Ägypten, sie unterscheiden sich von den Christen in Deutschland, wenn wir von religiösen Identität hier sprechen können. Allerdings bleibt selbstverständlich das nicht das Zentrale. Diese Menschen sind auf der Straße gegangen, um einfach, wie sie immer gesagt haben, Aish, Hurriya, Karama, Adala, Iktimaiya, das heißt, sie wollten einfach erstmal Brot, das heißt, zwischen Anführungszeichen, einfach bessere Lebensumständen, dann Freiheit und soziale Gerechtigkeit. Und ich denke, dass diese Motive, die die Menschen einfach auf die Straße gebracht haben, sich nicht geändert haben. Die islamisch orientierte Parteien, sie wurden selbstverständlich gewählt, nicht einfach, weil es religiös motiviert ist, das mag sein bei älteren Generationen. Allerdings die jungen Leute und die bilden die Mehrheit dieser Gesellschaften, die haben diese Parteien gewählt, ganz einfach, weil sie auch auf der Straße waren, weil sie unter den Menschen waren. Liberale, laizistisch, linksorientierte Parteien oder Bewegungen, sie sind eher zu elitär. Das heißt, in den Dörfern, wo meine Familie zum Beispiel in der Nildelta lebt, da habe ich keinen von denen gesehen. Die anderen waren einfach immer da. Sie gehörten einfach zu der Masse der Menschen. Die könnten denen einfach von deren Programm überzeugen. Die einfach Entscheidung war hier nicht unbedingt religiös orientiert oder motiviert. Mag sein bei älteren Generationen zum Teil. Allerdings nicht bei der gesamten breiten Masse der Bevölkerung. Nun ist es nicht einfach, dass man hier einen Imam wählt, sondern man will hier einen politischen Führer, einen Parlamentarier, der einfach diese gesamte Vorstellung oder Bedürfnisse des Menschen in diesem Lande, in diesem Ort, in dieser Region sozusagen erfüllen sein soll. Und das verstehen die Menschen. Alle Menschen haben dieselben Bedürfnisse. Das heißt, hier geht es ganz klar um deren politischen sozialen und wirtschaftlichen Interesse. Und ich denke, mindestens die junge Generation und die bildende Mehrheit in diesen Gesellschaften haben das von Anfang an sehr gut verstanden. Allerdings hat man diese Entwicklung, ja, die dadurch auch diese Parteien sich entfalten können, verbessern können, entwickeln können, überhaupt nicht zugelassen.
Das heißt, sie sind mehr oder weniger auch hier europäisch orientiert an den europäischen Werten.
Selbstverständlich. Das heißt, wenn wir hier von Menschenrechten, von Demokratie und so weiter sprechen, das sind für mich mittlerweile keine nur europäische Werte, sondern wir reden hier einfach von menschlichen Werten, die heutzutage durch Netzwerke, durch soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter und so weiter keine Fremdheit für diese Menschen mehr, sondern dieselbe Werte teilen auch die junge Leute mit und sie möchten gerne einen Teil daran haben.
Jetzt nochmal kurz zurückzukommen zum Mursi hier. Wie gefährdet ist der Mann, dass er hier tatsächlich getötet wird?
Nun kann man ja spekulieren. Er könnte in der Tat durchgeführt werden, gestreckt werden, könnte allerdings auch eine Art Druckausübung auf die Opposition, dass sie eine Art dass sie einfach kapitulieren, dass sie einfach aufgeben, dass sie zugeben, dass sie einfach besiegt wurden, dass die Bewegung auf der Straße auch beendet wird. Daher kann alles möglich sein. Allerdings von diesem Regime kann man eigentlich alles erwarten. Wir sehen auch, dass vor einer Woche ungefähr 6 junge Leute hingerichtet wurden. Interessant war, dass 2 dieser jungen Leute, die mit Todesstrafe bestraft wurden oder hingerichtet wurden, einige von denen waren schon vor dem Anschlag, in dem sie, wofür sie schuldig gesprochen wurden, 6 Tage beziehungsweise 3 Monate davor schon inhaftiert waren. Das heißt, sie könnten nicht daran teilnehmen, weil sie sowieso in Haft waren. Trotzdem wurde das durchgeführt und somit kann man eigentlich von so einem Regime alles Mögliche erwarten. Ich denke, das Regime selber ist in einer schwierigen Situation und weiß nicht, wie man damit umgeht.
Das war hier Ashraf Attia, Islamwissenschaftler aus Ägypten, jetzt wohnhaft in Freiburg. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.